Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Barbora Krejčíková ist die Wimbledon-Siegerin 2024. In einem abwechslungsreichen, nicht immer hochklassigen Finale besiegt sie Jasmine Paolini mit 6:2, 2:6 und 6:4. Es ist ihr zweiter Grand-Slam-Titel nach den French Open 2021 und er kommt quasi aus dem Nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, heute mit dem Frauen-Einzelfinale. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben in diesem Jahr noch nicht viel über Barbora Krejčíková gesprochen, weil sie zwischendurch verletzt war, weil es diese Geschichte gibt, dass sie zwischendurch nicht mal aufstehen konnte, weil sie solche Rückenbeschwerden hatte, weil sie wirklich stark verletzt war, zwischen Februar und April quasi keinen Schläger anfassen konnte. Was das jetzt hier insgesamt für eine Geschichte ist, dass sie aus dem Nichts kommt, dass sie in der ersten Runde ein wirklich schwieriges Los hat mit Veronika Kudermetova. Auf Twitter gab es jemanden, der vor der Auslosung sagte, meine Prognose ist, die Person, die Veronika Kudermetova in der ersten Runde bekommt, gewinnt das Turnier. Das ist ziemlich cool. Es war aber nicht zu erwarten, dass sie hier so spielen würde. Und sie hat sich mit ihrer stillen Art eher, hat sie sich so an allen vorbeigeschlängelt. Und das ist eine ganz große Nummer, die wir hier erlebt haben mit Barbora Krejčíková in diesen 2 Wochen.
Ja, und natürlich jetzt auch nichts, was man verklären muss. Also es stimmt natürlich, dass sie verletzt gewesen ist. Und das ist sie seit ihrem French Open-Sieg auch immer wieder gewesen. Mhm. Aber es gab immer Phasen, in denen sie ehrlicherweise nicht sonderlich relevant für die Weltspitze war. Weil sie ein Spiel hat, was klicken muss. Ansonsten hat sie Probleme, irgendwie viele Wochen am Stück zu haben, wo es mal wirklich für sie läuft. Also klar, mir bleibt irgendwie von ihr diese Aussage, dass sie Teil der Top 4 ist aus dem letzten Februar. Dubai müsste es gewesen sein. Danach lief es eigentlich bis in den Herbst gar nicht. Und das liegt dann teilweise an Niederlagen, aber es liegt eben auch teilweise daran, dass Krejčíková, wenn sie nicht in so einen Lauf kommt, sich sehr, sehr schwer tun kann. Und von daher hat sie jetzt natürlich die Verletzung gehabt und das ist jetzt auch Teil des Narrativs, dass das da reinpasst irgendwie. Sie ist heute BBC so ungefähr vom Totenbett aufgestanden. Aber man muss eben auch sagen, sie ist eine Spielerin, der das wahrscheinlich immer wieder passieren wird. Also die haben dann heute auch so hin und her gesprochen. Ja, jetzt etabliert sie sich bestimmt in der Weltspitze. Da würde ich jetzt ehrlicherweise noch nicht drauf setzen. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie sich noch einen Grand-Slam-Titel holt. Ich sehe sie jetzt aber noch nicht auf Augenhöhe mit den Swiateks und Sabalenkas dieser Welt.
Nee, da sehe ich sie auch nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie wieder so Phasen haben wird, wo sie so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet. Aber sie hatte immer mal wieder so Spots in den letzten Jahren, wo sie dann auf das ganz große Tableau gekommen ist. Zum Beispiel, als sie dieses unfassbare Finale damals in Ostrava gegen Iga Świątek hatte, wo sie hinterher dann auch gesagt hat, auch hier während der 2 Wochen war wahrscheinlich das beste Match meiner Karriere. Sie war immer wieder zu diesen ganzen Höchstleistungen fähig, aber immer nur ganz punktuell. Und dann war sie wieder für 1-2 Monate raus. Dann hat sie früh verloren bei Grand Slams. Dann war sie nur im Doppel von Relevanz. Dann gab es den großen Ärger mit Katerina Siniakova und der Trennung. Jetzt spielt sie mit Laura Siegemund zusammen. Sie hat immer eine Relevanz gehabt, aber sie war aus der ganz großen Unterhaltung, wie wir erlebt haben ja in den letzten Monaten, die neuen Big Four etc., dass sie da rausgekommen ist und dass sie jetzt wieder reingekommen ist in diese Verlosung und dass sie jetzt wieder drin ist und das vielleicht wieder wirklich nur für kurze Zeit, das ist schon erstaunlich. Und ich glaube nicht, dass sie das Standing haben wird in den nächsten Jahren von, ich sag mal, Coco Gauff oder wem auch immer oder Aryna Sabalenka, Spielerinnen, die ja ähnlich viele Titel haben wie sie oder noch weniger, Grand Slams. Aber dass sie immer mal wieder auftaucht, das glaube ich schon. Das wird bis an ihr Lebensende wahrscheinlich so sein.
Ja, ich würde sagen, man kann die Tennisgeschichte nicht ohne sie schreiben, den Tennisalltag schon. Weil im Tennisalltag, und das ist jetzt eigentlich seit 2, 3, 4 Jahren so, sehen wir schon dieselben Spielerinnen, die meistens die großen Titel gewinnen. Angefangen natürlich mit Iga Świątek, die einfach eine unglaubliche Dominanz über die Tour hat, auch wenn sie das jetzt hier in Wimbledon und auch bei anderen Grand Slams teilweise nicht zeigen konnte. Bei Krejčíková ist es anders. Ich glaube, die hängt am Ende schon ein bisschen von bestimmten Bedingungen ab. Die hängt auch von bestimmten Matchups ab. Und die hängt auch von eigenen Stimmungen ein bisschen ab. Und dann natürlich dem Körper, den immer in Klammer hinzugefügt. Und das wird sie dazu führen, dass sie, was hat sie jetzt zusammen, 12 Grand-Slam-Titel, genau. Wahrscheinlich am Ende irgendwie um die 20 haben wird, lass sie noch 2, 3 Olympiamedaillen am Ende haben. Und dann ist das natürlich, was die Amerikaner eine Hall-of-Fame-Karriere nennen würden. Sie wirkt allerdings eben im Moment nicht so, als wenn sie jetzt sich da oben festbeißt und für die nächsten 3 Jahre mit, über weiß ich, die Świątek, Krejcikova und Sabalenka-Periode sprechen werden.
Nee, das glaube ich, wie gesagt, auch nicht. Sie ist ja auch gar nicht so der Typ, sie ist ja gar nicht so der schillernde Typ, so dass man sagt, sie wird auf einem Vogue-Cover drauf sein oder auf mehreren Vogue-Covers, sie wird in den amerikanischen Talkshows hin und her geschickt, das wird es ja nicht geben, das glaube ich einfach nicht. Sie ist ja relativ normal geblieben und das hat sie dann auch hier wieder erzählt, es ändert sich für sie nichts, hat sie gesagt, das ist natürlich jetzt ein zweiter Titel und es ist wunderschön und sie hat jetzt aufgeschlossen, landesintern quasi zu Petra Kvitova, die hat auch 2 Grand Slams in ihrer Karriere gewonnen, aber ansonsten ändert sich ja nicht viel. Ich glaube auch gar nicht, dass sie das so möchte und dass sie mit dem, was sie im Moment hat und was sie in den letzten Jahren geschafft hat, du hast die 12 Grand Slam-Titel erwähnt insgesamt, dass sie damit schon relativ zufrieden ist.
Ja, also ich glaube, sie hat keine Sabalenka-Ansprüche und auch Świątek bei all ihrer Bescheidenheit hat man das Gefühl, möchte auch schon ganz gerne an die Honigtöpfe dran. Also die hat ja mittlerweile auch richtig große Sponsoren und ist zumindest in Polen eine riesige Nummer und ich glaube, dafür ist Krejcikova nicht gemacht. Die ist wahrscheinlich wirklich, wie hat's Klopp, the normal one, glaube ich, genannt.
Ja, genau.
Ich glaube, sie ist wirklich the normal one und dann ist vielleicht Świątek the chosen one oder so, aber ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich wirklich die, wenn jetzt alle zuhören oder alle, die uns zuhören, das ist wahrscheinlich diejenige, die in der Kneipe neben einem sitzt. Man hat ein nettes Gespräch, trifft sich vielleicht nicht nochmal im Leben, aber hatte einen sehr guten Abend und nicht das Gefühl, man sitzt jemand gegenüber, der jetzt vielleicht den sozialen Umgang nicht so geübt drin ist.
Sie kommt aus Brünn, sie kommt aus Tschechien, die ist bestimmt auch gut im Bier trinken. Um ein ganz kleines Klischee hier rauszuholen.
Also ich habe es jetzt nur gelesen, dass sie auf Twitter 1000 Fragen beantwortet hat. Ja. Ich habe nicht gesehen, was, aber da wird sie doch garantiert auch drüber geschrieben.
Sie hat glaube ich, gesagt sogar, dass sie lieber Bier trinkt als Wein.
Ja, passt, oder?
Ja, natürlich passt das.
Die kommt aus Brünn. So Musik wie du.
Ja. kommt aus Brünn und aus der Stadt kommt auch Jana Novotná. Und die Geschichte müssen wir einfach jetzt nochmal gerade erzählen. Jana Novotná, die 1993 ein 4:1 im dritten Satz mit 2 Breaks gegen Steffi Graf nicht durchbringen konnte. Ich habe mir die Zusammenfassung heute nochmal angeschaut in der Vorbereitung auf dieses Match, die damals dann laut schluchzend in den Armen von der Herzogin von Kent versunken ist, völlig die Etikette missachtend, weil ich glaube, dass das Königshaus war nicht ganz so amused, aber die Herzogin von Kent hat hinterher mal in einem Interview gesagt, ja, aber das ist doch das, was normale Menschen tun, jemanden in den Arm nehmen. 98 gewann sie dann dieses Turnier, damals gegen Nathalie Tauziat im Finale und sie wurde dann 2014 die Trainerin, Mentorin und mütterliche Freundin von Barbora Krejcikova bis zu ihrem Tod 2017 und schon 2021 hatte Barbora Krejcikova den Titel Jana Novotná damals gewidmet und jetzt heute gab es dann die Szene, als die Vorsitzende des All England Lawn and Tennis Clubs mit ihr den Fototermin gemacht hat vor der Wand mit den Siegerinnen, mit der Liste der Siegerinnen. Da brach dann Krejcikova dann doch nochmal in Tränen aus, als sie ihren Namen quasi neben dem Namen von Jana Novotná gesehen hat. Die Geschichte gehört unweigerlich dazu, zu diesem Titel von Barbora Krejcikova.
Ja, vor allem natürlich, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist.
Klar.
Und sich an die ganze Graf-Sache erinnert. Was war es damals? Fünfter? Sechster?
Fünfter.
Fünfter Wimbledon-Titel. Gut, Gott sei Dank hat Novotná am Ende noch einen geholt und Krejcikova konnte es ihr jetzt nachmachen. Hattest du das Gefühl, sie erzählt die Geschichte noch gerne? Ich glaube schon, oder?
Ja, sie, tschechische Kollegen haben wohl gesagt, es strengt sie inzwischen ein bisschen an. Es gab heute wieder sehr viele Fragen, aber heute in der Pressekonferenz hatte ich das Gefühl, dass sie schon noch gerne darüber spricht, weil es ist eine einzigartige Geschichte und es ist eine Geschichte, die unabdingbar mit Wimbledon verbunden ist. Und deswegen glaube ich, ist das eine Geschichte, die erzählt werden muss und die, über die auch alle ja gerne berichten.
Ja, also war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint. Ich habe es mich bei ihr nur gefragt, wie sie das Ganze sieht. Ich hatte auch das Gefühl, es sollte natürlich schon in der Art, wie die Fragen gestellt wurden bei der Siegerinnenzeremonie, der Elefant war so groß, dass er den ganzen Court ausgefüllt hat und dann wurde er noch in ihre Richtung geschoben, bis er dann endlich neben ihr stand.
Ja, genau. Und aber lächelte der Elefant. wo ich das gerade merke, Ash Barty ist auch 28, die spielt Legendendoppel und Barbora Krejcikova hat jetzt den Titel hier im Einzel gewonnen. Lass uns über das Match sprechen gegen Jasmine Paolini. Es war, beide waren eigentlich mit gutem Selbstbewusstsein reingekommen. Wie gesagt, niemand hatte den Lauf Barbora Krejcikova zugetraut und bei Jasmine Paolini ist es einfach die Fortführung einer unglaublichen Siegesstory, die sie in den letzten Monaten erzählt hat, angefangen mit dem Achtelfinale bei den Australian Open, dem Titelgewinn in Dubai und dann natürlich dem Finale bei den French Open. Sie hatte vorher noch nie ein Match gewonnen in Wimbledon und ist jetzt hier einfach mal bis ins Finale durchspaziert. Beide barsten vor Selbstvertrauen und der erste Satz allerdings, der war ein enorm starker Satz von Barbora Krejcikova. Ich fand, in diesem ersten Satz hat sie quasi gar keine Fehler gemacht. Sie hat Jasmine Paolini über den Platz getrieben. Die war eigentlich nur in der Defensive und konnte gar nicht ihr Spiel aufziehen. Und Krejcikova hat erstens super aufgeschlagen, zweitens gut retourniert. Und was sie mit ihrer Vorhand zwischendurch für Winkel kreieren kann, das ist bemerkenswert.
Ja, war wahrscheinlich der perfekte Satz von ihr. Also eben, du hast die gute Aufschlagsquote angesprochen, 90% rein, sieht man extrem selten. Den Court beherrscht, Vorhand war natürlich der wichtigste Schlag. Auch darüber hinaus natürlich krass, wie sie das Tempo halt verschärfen kann. Also es waren ein paar Ballwechsel dabei, Rückhand gegen Rückhand und auf einmal zieht Krejcikova halt richtig das Tempo an, irgendwie flach vor die Füße von Paolini, da konnte selbst die nichts mehr machen, total souverän bei ihren Ausflügen ans Netz gewesen. Paolini hat jetzt gar nicht mal schlecht gespielt, aber das war so ein bisschen der perfekte Rasensatz, würde ich sagen, den sie in petto hat. Und der hätte hier, glaube ich, gegen jede Gegnerin heute gereicht, dieser erste Satz.
Das ist ja bei Krejcikova auch immer ein kleines bisschen unauffällig. Das sind ja nicht die Schläge, wo man sagt, das haut einem die Schuhe weg oder so, oder es zieht einem die Schuhe aus, sondern man hat immer das Gefühl, es wäre was möglich. Und trotzdem macht Krejcikova die Mühle auf und wieder zu und Paolini ist einfach nur hinterhergelaufen und das war so enorm dominant von Krejcikova, dass da einem so ein kleines bisschen die Luft weggeblieben ist, aber nicht, weil man sagt, das haut hier alle weg, das hebt das Dach an oder so, aber es war diese Ballwechsel, wenn sie dann kamen, waren so wunderbar konstruiert von ihr.
Ja, Barty hat sie einen Clinical Attacker genannt, also jemand, die extrem effizient spielt. Und es ist halt so diese Art von Spiel, wo der Dritte halt den siebten Schlag vorbereitet und da ist sie dann präzise genug, um den siebten dann auch wirklich unterzubringen, weil hilft ja alles nichts, wenn man das im Kopf hat, wenn man es am Ende nicht umsetzen kann, dann ist es auch müßig und die Präzision in den guten Momenten ist ja wirklich dabei, Krejcikova. Das Ding ist halt, hat man am Anfang darüber gesprochen, wenn die nicht da sind, dann hilft ihr all die Präzision nichts. Dann hat sie eben auch längere Niederlagenserien. Aber hier kam alles zusammen in diesem ersten Satz.
Bisschen der perfekte Sturm also von Barbora Krejcikova. Das änderte sich tatsächlich in diesem zweiten Satz. Jasmine Paolini versuchte dran zu bleiben, hat alles versucht und hat dann auch so ein kleines bisschen die Initiative wiederbekommen. Sie hat dann eher im offensiven Bereich gespielt. Sie konnte das auch machen, weil erstens der Aufschlag von Krejcikova auf einmal komplett weg war und sie zweitens dann auch relativ streute. Und ich fand, dass Jasmine Paolini das sehr früh gemerkt hat in diesem zweiten Satz und sehr früh dann auf Attacke umgeschaltet hat und dann endlich mal in ihren Spielstil gehen konnte, den sie so bevorzugt, dass sie wirklich in die Offensive geht, dass sie dann auch mit ihrer Vorhand dann die Punkte dominieren kann. Das hatte sie nämlich im ersten Satz überhaupt nicht geschafft.
Ich glaube, BBC hatte, müsste nach 3 oder 4 Spielen im zweiten Satz wieder ihre In-Attack-Statistik rausgeholt. Erster Satz war ja ganz klar, was das anging, an Krejcikova gegangen. Und im zweiten hatte Paolini dann, glaube ich, 30% Attack-Rate. Das sind so die besten Angriffsspieler, die wir in Wimbledon sehen, gehen über 30%. Das ist dann im Laufe des Satzes wieder ein bisschen zurückgefallen, weil ihr Krejcikova in den letzten 3, 4 Spielen dann auch ein paar frühe Fehler angeboten hat. Aber man hat bei Paolini, sie hat ja auch eine Pause genommen, aber danach hat man gesehen, okay, sie hat verstanden, sie kann es nur in der Offensive gewinnen. Und das hat sie dann auch, fand ich, gemacht. Und hat dann ein bisschen mehr riskiert, hat auch ein paar mehr unerzwungene Fehler drin gehabt. Aber ich glaube, die frühe Führung, die hat dann Krejčíková eben auch ein bisschen den Zahn gezogen. Und die letzten paar Minuten sind dann weggelaufen aus der Richtung von Krejčíková. Das war aber auch, weil Paulini gezeigt hatte, okay, ich kann hier in die Offensive und ich kann den Druck hier hochhalten und das ist selbst gegen dich gut genug. Und da ist er dann einfach, glaube ich, eben weggelaufen am Ende, der zweite Satz.
Ja, der zweite Satz ist wirklich komplett weggelaufen und Jasmin Paulini hätte wirklich mit oder konnte mit ganz viel Selbstvertrauen in diesen dritten Satz gehen. Und der dritte Satz, jedenfalls bis zum 4:4, der kam einem Isner Anderson-Match so ein bisschen am nächsten, wenn wir eins erlebt hätten, weil beide haben exzellent aufgeschlagen in diesen ersten 8 Aufschlagspielen. Barbora Krejčíková hat genau einen Punkt bei eigenem Aufschlag abgegeben bis zum 4:4. Und alles sah eigentlich danach aus, als ob es einen Match-Tiebreak geben könnte. Der kam dann nicht, weil dann zuerst Jasmin Paolini wackelte und die wackelte gehörig und musste den Aufschlag abgeben. Und beim nächsten Aufschlagspiel von Barbora Krejčíková, den zum 6:4, hatte sie dann nochmal 2 Breakbälle gegen sich und musste wirklich nochmal ran. Und Barbora Krejčíková, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das hat mich beeindruckt in der Pressekonferenz, hat gesagt, oder ist gefragt worden, was hat sie denn gedacht beim Stand von 5:4? Da hat sie gesagt, ja, ich versuche jetzt meinen Aufschlag durchzubringen und sollte es nicht klappen, dann steht es immer noch 5:5 und dann ist hier gar nichts verloren. Und deswegen bin ich da relativ locker rangegangen. Das ist die Mentalität eines Champions. Die spricht nicht darüber, was kann ich hier verlieren, sondern es ist noch gar nichts verloren, wenn ich dieses Aufschlagspiel verliere, sondern kann da mit einer vielleicht auch selbstverordneten Lockerheit rangehen an dieses Aufschlagspiel.
Ja, ich meine, selbst wenn man irgendwie, weiß ich, im dritten Satz hinten liegt, ist man ja immer noch näher am Titel dran als am Anfang des Turniers, ne? Ich glaube, so denken das Profisportler auch. Und du hast schon angesprochen, diese ersten 6 Aufschlagspiele, das war ganz souverän von beiden. Und dann hat Paulini ihr diese kleine Öffnung gegeben. Da waren 2 etwas unruhige Rückhandfehler drin. Und dann eine Situation, glaube ich, über die sich Paulini auch ärgern wird. Stand 30:40, der erste Aufschlag wird ausgegeben. Sie glaubt es nicht ganz, obwohl es relativ offensichtlich war. Sie zieht eine Challenge, die dauert ziemlich lange und Ball ist im Aus und dann passiert der Doppelfehler. Und dann war der Aufschlag weg und dann ist sie ein bisschen hinterhergerannt. Und so wie es ihr gelungen war, im zweiten Satz immer wieder in die Rückhand von Krejčíková reinzugehen, ist sie dann, glaube ich, für ein paar Minuten unruhig gewesen und ist immer wieder in die Vorhand rein von Krejčíková. Und damit hat Krejčíková dann auch, würde ich sagen, so 5 bis 10 Minuten wirklich dominiert. Und dann kam dieses von dir angesprochene Aufschlagspiel, wo Paulini auch noch 2-mal die Chance bekommt, den Aufschlag sich zurückzuholen. Aber da muss man sagen, hat es Krejčíková auch wieder sehr präzise gelöst.
Sie hat es präzise gelöst und hat ihren dritten Matchball, glaube ich, hat sie verwandelt. Und dann lachte sie in ihre Ecke und dann gab es die Umarmung am Netz. Und dann gab es am Ende den Gruß Richtung Himmel, Richtung Jana Novotná, die 2017 leider verstorbene Ex-Championess hier von 1998. Es war, ich habe es am Anfang gesagt, es war unterhaltsam, aber nicht immer hochklassig. Und ich möchte noch gerade mitteilen, in den ersten beiden Sätzen war ich am Platz oder habe ich auf dem Platz gesessen. Ganz zu 100% wollte die Stimmung nicht rüberkommen, aber im dritten Satz ging es so richtig ab. Und das fand ich ziemlich gut, dass das Publikum sehr gewillt war, in dieses Match mit einzusteigen. Und dann im dritten Satz, wo es dann dramatisch wurde, da war die Stimmung wirklich gut.
Ja, wenn man böse sein will, kann man sagen, das Rasentennis, ne? Also, es hat halt häufig nicht die Zeit zu atmen, wie auf anderen Plätzen. Ja. Und wenn sowas passiert wie Krejčíková hier im ersten Satz, dann auf Sand gibt es für Paulini immer wieder Möglichkeiten reinzukommen. Auf Rasen serviert die das halt durch. Und das ist dann, glaube ich, so das Thema. Und du brauchst dann schon sowas Dramatisches wie das erste Halbfinale zwischen Paulini und Vekic, wo sich dann das entwickelt hat, was ja hier im dritten auch möglich gewesen wäre, dass die 2 Spielerinnen eben relativ souverän durch ihre Aufschlagspiele durchkommen und dann kommt es zu diesem Tiebreak. Aber ja, ich glaube, das gehört dazu und das wissen die natürlich auch in Wimbledon, die gucken das ja auch schon lang genug sicher.
Ja, die gucken das schon lang genug und es ist vielleicht dann aber auch so ein kleines bisschen bei Donna Vekic bekommt man ja dann auch sämtliche Gefühle von ihr auf dem Silbertablett serviert und Barbora Krejčíková ist dann eher die etwas nüchternere.
Ja, und da konnte selbst der Paulini-Flummi dann nichts mehr ausrichten. Ja, also, die ist natürlich ein Star, können daher nochmal über sie sprechen, Aber ja, Krejčíková hat das in der Tat etwas nüchtern runtergespielt, aber es hat ihr ja sehr gut hier, finde ich, zu Gesicht gestanden und war auch sehr erfolgreich.
Barbora Krejčíková ist jetzt die neue Nummer 10 der Welt, ist in den Top 10 wieder zurückgekehrt und Jasmin Paolini ist die neue Nummer 5 der Welt. Da, wenn du mir das am Anfang des Jahres gesagt hättest, wenn du in deinen Bold Predictions, in deinen Prognosen gesagt hättest, nach Wimbledon steht Jasmin Paolini unter den Top 5, dann hätte ich vielleicht auch da aufgelegt. Es ist wirklich eine unglaubliche Cinderella-Story. Und wenn man bedenkt, dass die Italiener schon im Herrentennis relativ gesegnet sind, Jasmin Paolini hat gesagt, dass Jannik Sinners Erfolg in Melbourne auch dem Frauentennis geholfen hat, weil es sichtbarer gemacht worden ist. Und sie sagte, es ist eine ganze Menge los in Italien, auch gerade nach dem frühen Ausscheiden der Fußballmannschaft. Man hat diesen Weg von Paolini nicht vorhergesagt. Und du hast es gesagt, sie ist ein Star. Und sie ist das Gegenteil von Barbora Krejčíková. Ich glaube, sie fühlt sich auch ganz wohl so, dass sie im Moment beachtet wird. Und sie nimmt das an, das Ganze. Und ich bin so gespannt, wie der Weg jetzt weitergeht. Weil es steigen natürlich die Erwartungen. Auf der anderen Seite sagt sie dann auch, ja, ich werde mir jetzt wohl 1-2 Tage frei gönnen, aber dann geht wieder die Arbeit los und ich will unbedingt diese Erfolge wieder haben. Und sie hat jetzt 2 Grand-Slam-Finals hintereinander verloren und da ist ja wahrscheinlich auch bei ihr der Hunger größer geworden, dass sie unbedingt einmal so eine Trophäe in den Händen haben will.
Ja, also ich muss sagen, ich hätte ihr den Sieg gegönnt, weil ich es nicht glaube, dass sie nochmal die Chance bekommen wird. Ich glaube, wir erleben hier wirklich so ein bisschen wie die goldenen Paolini-Festtage und vielleicht kommt so, wie du schon das ganze Jahr sagst, dass sie bei Olympia dann Gold im Doppel holt und ist das dann entschädigt für die beiden verlorenen Grand-Slam-Finals. Und ich glaube, das hier hat auch gesessen. Also die sah ja in keinster Weise glücklich aus von der Umarmung am Netz, wo ich dachte, eigentlich will sie sich da so rausziehen wie Teenager-Kinder, wenn die Eltern hinterherlaufen, bis hin wie, etwas griesgrämig sie da stand. Und da fand ich auch gut, dass sie da dann jetzt nicht mehr nur gelacht und gelächelt hat, denn das wäre dem Moment ja auch nicht angemessen gewesen. Und eben, ich glaube nicht, dass sie die Chance nochmal bekommt auf ein Grand-Slam-Endspiel, einfach weil das mir jetzt wirklich hier wie die goldenen Tage scheint. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie auf Platz 35 oder so wieder zurückfällt. Dafür ist das zu konstant, zu gut. Nur ich bin etwas skeptisch, dass ihr der Durchbruch jetzt ja nicht gelungen ist, weil sie auf einmal irgendwie ihre Vorhand neu erfunden hat, sondern ja. Ich habe das Gefühl, sie hat es geschafft, weil sie unglaublich fit ist, weil sie im Moment sehr selbstbewusst ist und ich würde vermuten, dass sie ein bisschen ins Feld zurückfällt und dass ihr das eigentlich heute auch bewusst war, dass das wahrscheinlich die goldene Chance war.
Ja, das kann wirklich gut sein und ich wäre da auch deiner Meinung. Ich glaube auch, vor allen Dingen, weil es ein relativ ausgeglichenes Feld ist und wir vorne 4 Spielerinnen haben, die, wenn es jetzt auf den Hartplatz wieder zurückgeht, dann auch wieder die Titel nicht unter sich ausmachen, aber große Favoritinnen sind. Ich bin sehr gespannt auf die Hartplatz-Saison von Jasmin Paolini. Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf Olympia und sie wird dort die Goldmedaille zusammen mit Sara Errani holen. Das wissen wir jetzt seit einem halben Jahr. Aber was danach passiert, bin ich sehr gespannt. Und vor allen Dingen, du musst sowas dann ja auch mal verarbeiten. Ich hatte gehofft, noch eine Frage zu bekommen heute. Die habe ich leider nicht mehr bekommen. Zu fragen, wann sie denn das alles mal verarbeiten könnte. Weil dieses Jahr ist nicht so leicht zu verarbeiten. Vielleicht muss sie jetzt einfach weiterspielen jede Woche, dass sie möglichst nicht aus diesem Traum aufwacht. Ja, irgendwann wird sie es verarbeiten wollen. Und dann ist nächstes Jahr ist der Alltag wieder da. Da wird sie die ganzen Punkte verteidigen müssen. Und das wird dann auch schwierig genug. Und da ist der Tennissport ja nun wirklich grausam.
Ja, und hat uns das auch häufig genug gezeigt. Ich meine, wir hatten vor einem Jahr Markéta Vondrousova, die ganz ehrlich nicht schlecht gespielt hat seitdem, jetzt ein bisschen Pech mit der Verletzung eben vor Wimbledon hatte, immer noch auf Platz 15 im Ranking ist und da halt auch hingehört. Sie hat ein bisschen wie Krejčíková 2-3 goldene Phasen in ihrer Karriere gehabt, hat da raus einen Grand Slam Titel, ein weiteres Finale und eine Silbermedaille bei Olympia geholt, ist aber eben auch keine, die im Alltag dominieren kann und das sehe ich bei Paolini eben auch nicht. Und ich glaube, die natürliche Tendenz im Tennis, und ich schließe mich da ja auch an, ist immer anzunehmen, es wird noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance geben, aber meist für die Normalsterblichen unter den Champions gibt es halt 1, 2, 3 dieser Chancen. Und vielleicht kriegt sie noch eine, aber ich sehe jetzt nicht, dass sie da oben anschließt und irgendwie jetzt total, dass wir jetzt noch in einem Jahr sagen, mein Gott, die ist immer noch die Nummer 2 oder 3 der Welt.
Glaube ich auch nicht. Wir haben auf jeden Fall einen tollen Frauenwettbewerb erlebt und ich glaube auch, das kommt jetzt ein kleines bisschen noch aufs Finale an, ich glaube, dass der Frauenwettbewerb ein kleines bisschen besser war dieses Jahr als bei den Männern.
Ja, allein die Halbfinals haben natürlich schon nochmal einen ganz schönen Unterschied gemacht. Ja, ich müsste auch nochmal drauf schauen, aber mein Gefühl wäre auch, ich meine, ja, doch, müsste ich nochmal drauf schauen. Aber
ja, wir reden morgen drüber, über deine 2-. Lass uns noch einmal gerade ein Wort verlieren über das Herrendoppel, was heute spektakulär zu Ende gegangen ist. Henry Patton und Harry Heliovaara haben sich nämlich in einem Tiebreak Schinken durchgesetzt mit 6-7, 7-6 und 7-6 im Match-Tiebreak mit 11-9. Im zweiten Satz hatten John Thompson und Max Purcell 3 Matchbälle insgesamt. Ein Matchball war dabei, da legt Max Purcell einen Ball, den er eigentlich so hätte wegspielen können am Netz, legt er einfach so rüber und Harry Heliovaara kann passieren und dann am Ende diesen Satz dann noch gewinnen. Das war ein Punkt, den hätten Purcell Thompson eigentlich gewinnen müssen. Und am Ende in einem spektakulären Match-Tiebreak gewinnen dann Henry Patton und Harry Heliovaara ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Und dann hat James Gray, ein britischer Reporter, gerade eben geschrieben, 7 years ago, Henry Patton was logging data for IBM courtside at Wimbledon. He went to university and was doing internships preparing for real life. But someone convinced him to turn pro. Now he's a champion with Harry Heliovaara. What a team. Das ist ganz cool, weil wenn man bei Grand Slams ist, sitzt immer eine Person mit einem Notebook und hackt Daten ein. Das sind die Daten, die ihr dann als Statistiken dort seht. Das ist ja nicht automatisch gemacht, sondern es muss ein Mensch muss das eintragen und das sind die Leute. Und das hat Henry Patton vor 7 Jahren gemacht. Du bist wahrscheinlich 2017 bei Wimbledon, bist du an ihm vorbeigelaufen, während er irgendwo Daten eingehackt hat.
Ja, ehrlicherweise sitzt da halb London gefühlt an diesen Courts. Das sind ja alles so Jobs, die irgendwie an die 16- bis 20-Jährigen aus den reichen Vororten von London vergeben werden, von den Ballkindern hin zu den Dingsen. Aber das soll jetzt natürlich nicht abträglich sein. Das ist eine super coole Geschichte für ihn. Und man muss jetzt über das Finale sagen, es hat kein einziges Break gegeben.
Also nur 3 Breakbälle insgesamt?
Ja, was man so im Klischee erwarten würde bei so einer Partie. Aber genau, dann kommt es ja erstmal drauf an, irgendwie das wirklich nervenstark durchzuziehen. Und Chapeau an Herrn Patton.
Henry Patton und Harry Heliovaara. Harry Heliovaara, der letztes Jahr noch mit Lloyd Glasspool gespielt hat und auch gar nicht so erfolglos. Aber die beiden haben sich getrennt. Ich weiß noch gar nicht mehr, warum. Aber jedenfalls spielt jetzt Henry Patton mit
Harry Heliovaara. Damit Glasspool mehr Bundesliga spielen kann.
Das kann sein. Den haben
wir am Freitag in der Bundesliga gesehen.
Du hast ihn Freitag, für wen spielt er?
Boah, während du redest, gucke ich es nach. Ich habe ja hier mein Master-Dokument Bundesliga.
Während ihr nämlich gestern das Halbfinale geguckt habt, hat Philipp nicht nur das Halbfinale geguckt, sondern auch die Tennis-Bundesliga kommentiert auf tennischannel.com. Und das könnt ihr morgen dann auch wieder machen. Ab 11 Uhr geht es weiter mit dem neuen Spieltag der Tennis-Bundesliga, dem 3. Spieltag, unter anderem Bredeney. Gladbach wird dabei sein, Kurhaus Aachen, Lamberts Kurhaus Aachen wird dabei sein. Also da sind einige wirklich gute Partien wieder dabei. Sebastian Baez ist mit dabei, Maximilian Materer ist mit dabei. Also morgen sind wieder viele Leute im Einsatz. Und für wen spielt Lloyd Glasspool jetzt? Oder
Tennispark Bärchen Versmold.
Sehr schön.
Mit Jean-Julien Rouget zusammen.
Ja.
Und auch dein neues Lieblingsdoppel haben wir gestern gesehen.
Franz Njeems?
Ja, aber getrennt.
Ah. Oh.
Der eine spielt für Bredeney und der andere, glaube ich, für Aachen. Aber das könnt ihr morgen alles.
Genau, morgen geht die Tennis Channel Bundesliga in den 3. Spieltag und Philipp Joubert und Florian Heer werden wieder kommentieren, die Konferenz. Und ab 15 Uhr deutscher Zeit wird es das Herren-Einzelfinale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic geben und danach erst noch das Mixed-Finale. Und wenn es ganz blöd läuft, läuft das Mixed-Finale parallel zum EM-Finale, wer sich das dann noch anguckt.
Mal gucken, ob noch jemand im Stadion sitzt. Ne?
Ja, das steht
außer die Familien.
Steht zur Debatte. Dein Tipp morgen für Alcaraz gegen Djokovic.
Boah, schwer finde ich es. Wo ich mir sicher bin, ist Djokovic ist der Herausforderer. Djokovic ist derjenige, der besser aufschlägt und besser returniert. Ich finde, die anderen Sachen macht Alcaraz mittlerweile besser. Aber es kann ein Match werden, wo Djokovic das schafft, über die beiden Schläge zu entscheiden. Ich denke, wenn es in den 5. Satz geht, dann sehen wir wirklich wieder einen Alcaraz-Sieg. Wenn es Djokovic schafft, das Ganze kürzer zu halten, dann hat er meiner Meinung nach eine realistische Chance. Ich sehe Alcaraz so 55, 45 vorne und denke, er gewinnt in 5 Sätzen.
Ich sage Alcaraz in 4.
Ja, also ich glaube, keiner erwartet jetzt Dominanz in irgendeiner Form
morgen. Das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Wir werden es morgen sehen. Morgen ab 15 Uhr geht es los. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und auch bei Threads habe ich ein bisschen was gepostet in diesen Tagen. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den beiden möchte ich auch einen ausgeben beziehungsweise möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per PayPal oder per Steady. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.